Das frühe Wirken Herbert W. Armstrongs unterstreicht die Bedeutung, ein starkes Gebetsfundament zu legen. Erfahren Sie, wie Sie durch Ihr persönliches Gebetsleben täglich eine Pilgerreise zum Thronsaal Gottes unternehmen können. Jetzt in Der Schlüssel Davids mit Stephen Flurry.
Alle Apostel und Evangelisten der wahren Kirche Gottes im ersten Jahrhundert wirkten Wunder, sogar noch größere Wunder, als Jesus gewirkt hatte, bis tatsächlich der Schatten des Petrus über die Menschen fiel. Die Kranken wurden geheilt. Die Kranken und Leidenden wurden allein dadurch geheilt, dass der Schatten des Petrus über sie hinwegzog. Nun, Petrus, Stephanus, Philippus, Paulus, allesamt von sich aus gewöhnliche, demütige, einfache Männer, Jünger Jesu Christi. Sie alle hatten diese Kraft, meine Freunde, genau dieselbe Kraft, die Jesus hatte, denn sie lebten in enger Gemeinschaft mit Gott, wandelten in seiner Nähe und waren mit dem Heiligen Geist Gottes erfüllt, der Kraft Gottes. Und es scheint, als hätten wir diese Kraft heute nicht weil Gott uns diese Kraft verweigert, sondern weil wir der modernen materialistischen Welt so nahe sind, unser Denken so sehr von den materiellen Interessen dieses Lebens erfüllt ist, weil wir uns so weit von Gott entfernt haben und weil wir nicht mit Gott in Verbindung stehen. Gott sagt, naht euch zu mir, so will ich mich zu euch nahen, aber wir nahen uns Gott nicht. Wir nähern uns dem Materialisten, den realistischen Interessen an den Vergnügungen und Zeitvertreiben dieser Welt, und dann aufgrund eines Mangels an genügend Gebet der richtigen Art von hingegeben, demütig, ernsthaft und aus tiefstem Herzen flehendem Gebet. Wir sind von Gott abgeirrt und folglich haben wir, weil wir nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, nicht den Glauben, eine Antwort auf unsere Gebete zu erhalten.
Das sagte Herbert Armstrong in einer seiner früheren Radiosendungen darüber, warum wir keine Antworten auf unsere Gebete erhalten. Es liegt daran, dass wir Gott nicht nahe genug sind. Der Apostel Paulus sprach davon, den Geist Gottes anzufachen, und das tun wir, indem wir durch Gebet und Bibelstudium eine engere Beziehung zu ihm entwickeln. Und Herr Armstrong gab ein herausragendes Beispiel dafür. In der heutigen Sendung werden wir uns insbesondere mit zwei Büchern beschäftigen, mit dem Buch meines Vaters Der neue Thron Davids, das einen umfangreichen Abschnitt über den Gebetsfelsen enthält, auf den ich gleich noch eingehen werde, und außerdem mit dem Gebetsleben von Herrn Armstrong. Das andere ist die Broschüre über Jakobus. In unserer heutigen Sendung werden wir einige Bibelstellen aus Jakobus Kapitel 5 durchgehen, und wenn Sie Ihre Bibel nicht neben sich liegen haben, holen Sie sie, damit Sie mitlesen und alles prüfen können, wie Herr Armstrong zu sagen pflegte. Vor einigen Wochen hatten wir bereits eine Sendung von Leben und Lehren über das Thema Gebet, in der wir auf das Beispiel Jesu Christi hingewiesen haben. Er gab uns das Beispiel. Ich werde gleich noch über Herrn Armstrong als Beispiel sprechen. Doch zunächst möchte ich einige dieser Punkte aus Leben und Lehren noch einmal zusammenfassen. Christus ist der Weg. Das steht in Johannes 14, Vers 6, wo es heißt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn Sie sich das Wort für Weg ansehen, ist es ähnlich wie Tür, Pfad oder Landstraße. Wenn wir also ein Ziel haben, müssen wir wissen, wohin wir gehen und wie wir dorthin gelangen. Und Jesus Christus zeigte uns das. Es gibt viele Bibelstellen, die davon sprechen, dass er die Volksmengen verließ, um sich an einen abgeschiedenen Ort zurückzuziehen und dort mit Gott Gemeinschaft zu haben, mit Gott zu sprechen und Kraft von Gott zu empfangen. Er ist unser vollkommenes Vorbild. Wir haben auch andere Vorbilder, in der Bibel und in unserer Zeit. Herbert Armstrong war eines davon und Sacharja 4 beschreibt das Werk, das Gott durch ihn begann. Es begann sehr klein. Es war äußerst außergewöhnlich. Und es wurde durch den Geist Gottes getragen. Ich lese Ihnen einfach Sacharja 4, Vers 9 vor. Dort heißt es, die Hände Serubabels haben den Grund zu diesem Hause gelegt. Seine Hände sollen es auch vollenden, damit du erkennst, dass der Herr der Heerscharen mich zu euch gesandt hat. Dies ist tatsächlich eine Prophezeiung über einen Serubabel der Endzeit, der eine ganze Ära der Kirche Gottes errichten würde. Gott tat dies natürlich durch ihn. In Vers 6 heißt es, nicht durch Macht, das bedeutet menschliche Macht. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Es geschah durch den Geist Gottes. Es begann auf die unscheinbarste Weise. Darüber werden wir in der heutigen Sendung noch etwas sprechen. Doch es geschah durch Gottes Geist. Es wurde durch den Geist Gottes getragen. Deshalb gab es ein derart erstaunliches Wachstum. Deshalb öffneten sich auf dem gesamten Weg so viele außergewöhnliche Türen. In Vers 10 heißt es hier, dass wir den Tag kleiner Anfänge nicht verachten sollen. Und genau das ist so inspirierend daran, diese Gegend rund um Eugene in Oregon zu besuchen. Hier filmen wir heute. Hinter mir liegt eine inspirierende Geschichte. Vor mir liegt eine inspirierende Geschichte. Und all das geht auf den Beginn der sechsten Ära der Kirche Gottes im Jahr 1933 zurück. Das sagt Herbert Armstrong in seiner Autobiografie. Autobiografie 19. Wir sind inzwischen fast 100 Jahre von diesem inspirierenden Anfang entfernt. Er begann durch Serubabel. Er begann das Bauprojekt und vollendete es. Er starb im Januar 1986 und danach nahm die Geschichte sehr schnell eine falsche Richtung. Wir haben in dieser speziellen Sendung keine Zeit, darauf einzugehen, aber wir werden uns zu einem anderen Zeitpunkt damit befassen. Doch kehren wir noch einmal zum Beginn der Philadelphia-Ära und zur Gründung der Worldwide Church of God zurück. Zuvor hatte Herr Armstrong Kontakt zu einigen Mitgliedern der Sardes-Ära der Kirche Gottes gehabt, der fünften Ära. Diese Ära ging zu Ende und Gott war im Begriff, seiner Kirche durch Herrn Armstrong Leben zu geben. Er hatte mit einigen dieser Prediger aus Sardes Bibelfeldzüge durchgeführt. Schon bald stellte er fest, dass aus diesen Feldzügen einfach keine Frucht hervorging. Als er dann im Herbst 1933 alle Verbindungen zur Oregon Conference abbrach, ging er praktisch auf eigene Faust los und führte seine eigenen öffentlichen Bibelfeldzüge durch. Schließlich hatte er dann Gemeinden und von diesem Zeitpunkt an begann alles zu wachsen. Das berichtet er in der Autobiografie. Dort heißt es, aber wenn auch in kleinem Rahmen, so begann es doch mit einem Ausbruch von Energie und Inspiration. Zunächst begann es mit einem intensiven und ernsthaften privaten Gebet. Hinter dem Haus der Fischerfarm befand sich ein ziemlich großer Hügel. Als ich zu Übungszwecken über diese Hügelkuppe lief, entdeckte ich einen etwa 36 cm hohen Stein. Er befand sich an einem abgelegenen Ort. Mir kam in den Sinn, wie Jesus die Menschenmenge abgewiesen hatte und auf einen Berg abseits gegangen war, um allein mit Gott zu beten. Ich kniete vor diesem Felsen nieder, der genau die richtige Höhe zu haben schien, um davor zu knien, und begann ernsthaft für den Erfolg der Treffen zu beten. Während meines Aufenthalts bei den Fischers wurde es zu einer Art täglicher Pilgerfahrt zu diesem Felsen, der zu meinem Gebetsfelsen wurde. Ich bin sicher, dass ich an diesem Gebetsfelsen viel Energie, geistige Kraft und Inspiration geschöpft habe. Hinter mir können Sie einen Hügel sehen und gleich dahinter liegt das Fischerhaus bzw. die Fischerfarm, in der er wohnte. 1931 wurde Margaret Fisher, die Ehefrau von Herrn Fisher, das erste Mitglied der Worldwide Church of God. So unterstützten sie Herrn Armstrong und sein Werk von Anfang an. Er wohnte auf der Fischerfarm und lief dann praktisch über den Hügel hinter mir. Direkt auf der anderen Seite dieser Baumreihe, die Sie auf dem Hügel sehen, befand sich jener Gebetsfelsen. Wie er sagte, wurde er zu einer Art täglicher Pilgerstätte. Er tat es jeden Tag und nahm den Geist Gottes in sich auf. In diesen Gebetszeiten empfing er viel Energie und Kraft. Nun nur als Nebenbemerkung. Wir selbst unternahmen 2002 eine Pilgerreise, als wir diesen Felsen sicherten. Wir erwarben die Rechte vom Eigentümer und fragten, ob wir den Felsen zu unserem Hauptsitz in Edmond, Oklahoma bringen dürften. Das ist der Gebetsfelsen, der sich im Armstrong Auditorium befindet. Er ist nun seit über 20 Jahren dort. Daher gibt es eine erstaunliche Geschichte, auf die wir stolz sind. Wir sahen in der Autobiografie nach. Nachdem wir die Landschaft hier im Grunde gründlich abgesucht hatten, um alle Einzelheiten über seinen Standort herauszufinden, sicherten wir den Felsen. Als wir ihn gefunden hatten, war er für uns sehr wichtig. Wahrscheinlich für nicht allzu viele andere Menschen, aber für uns war er eben dieser Gebetsfelsen. Und an diesem Gebetsfelsen begann alles. Noch vor der Kampagne, noch vor den Gemeinden im Fairview-Schulhaus oder im Jean-Schulhaus, das nur wenige Meilen vor mir liegt. Vor all dem gab es nur einen Mann, Herbert Armstrong, der im Geist und in der Kraft Elias kam und jeden Tag zu diesem Gebetsfelsen ging. Dort schöpfte er geistliche Kraft, wie er in dem Zitat erklärte, das ich Ihnen gerade vorgelesen habe. So erweckte Gott bis zum Ende der Amtszeit von Herrn Armstrong dieses weltweite Werk. Ich meine, überall gab es Früchte. Auf der ganzen Welt gab es Früchte, die genau an diesem Ort ihren Anfang nahmen, auf der Fischerfarm begannen, mit diesem täglichen Pilgerweg begannen. In dem Buch »Der neue Thron Davids«, dem Buch meines Vaters, heißt es, Der Gebetsfelsen sei ein wunderbares Sinnbild dafür, dass ein Mann vor dem Vater auf die Knie geht, dann aufsteht und Gott, sein Gesetz und seine Regierung verteidigt. Dort heißt es, Herr Armstrong sei ein großer geistlicher Verteidiger gewesen. Ich meine, wenn Sie daran interessiert sind, das Gesetz zu verteidigen. Gottes Regierung zu unterstützen, Gottes Werk zu unterstützen. Dann ist dies der Weg dazu. Sie müssen Ihren täglichen Pilgerweg haben. Sie müssen Gott nachfolgen. Sie müssen an Ihrer wichtigsten Beziehung arbeiten. Und das ist die Beziehung zu Gott. Mein Vater schreibt, was für ein Beispiel Herr Armstrong setzte. Hier war er, zu einer winzigen Gruppe von Menschen sprechend, und doch hatte es noch keine Auswirkung auf die Welt. Welchen Unterschied machte es dann, ob er zu seinem Gebetsstein ging oder nicht? Auf den ersten Blick könnte man sagen, gar keinen, außer für jene wenigen Leute. Aber Gott gebrauchte und wird Herrn Armstrong gebrauchen, um die ganze Welt über das Gesetz und die Regierung Gottes zu lehren. Herr Armstrong setzte das fort, um von diesem bescheidenen Anfang eine weltweite Wirkung zu erzielen. Und genau das wollen wir tun. Selbst wenn wir klein anfangen müssen, wollen wir Einfluss ausüben. Wir wollen unsere Spuren hinterlassen. Und wir tun das mit Gott, nicht mit Menschen, indem wir uns an Gott und sein Werk binden. Das ist in seinen Augen das Wichtigste. Nun werde ich Sie, wie bereits erwähnt, durch diese Verse in Jakobus 5 führen. Mein Vater geht im Jakobusbuch ausführlich darauf ein. Sie können unsere Mitarbeiter anrufen und ein kostenloses Exemplar anfordern. In Jakobus 5, Vers 16 heißt es, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. Betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Es heißt, das Gebet eines gerechten Menschen vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das ernstliche Gebet eines gerechten Menschen. Wir müssen also recht leben. Wir müssen nach Gehorsam streben und dann, genau wie Herr Armstrong auf diesem Hügel hinter uns, auf die Knie fallen und inständig beten. Mit Energie beten? Beten, als ob es Ihnen wirklich ernst damit wäre. Sie möchten Gott kennenlernen. Sie spulen nicht bloß mechanisch eine Gebetsroutine mit eitlen Wiederholungen ab. Sie legen ihr ganzes Herz in diese tägliche Pilgerreise hinein und sie bringt Ergebnisse. Sie bewirkt viel, wie es dort in jenem Vers heißt. Direkt danach, in Vers 17, heißt es, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir, und er betete inständig, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde für den Zeitraum von 3 Jahren und 6 Monaten. Nun, die Bedeutung dieses speziellen Gebets wird in der Jakobusbroschüre erklärt, und ich überlasse es Ihnen, das in Ihrer eigenen Zeit zu studieren. Aber der Hinweis auf Elia, das ist bedeutsam. Ich meine, hier geht es um Matthäus 17 und andere Passagen, die davon sprechen, wie auch Maleachi 3. Sie sprechen über das Erscheinen eines Endzeit-Elias. Aber Elia oder einer, der im Geist und in der Kraft Elias kommt, und es wird sogar ausdrücklich auf ein Gebet jenes Mannes hingewiesen. Das wirksame, inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Mein Vater sagt in der Jakobusbroschüre, hier empfiehlt Jakobus ein energisches Gebet. Dies ist ein wirksames Gebet. Es erzielt Ergebnisse. Ist Ihnen bewusst, dass die richtige Art zu beten Sie mit Energie erfüllt? Wenn Ihnen die Energie ausgeht, bitten Sie Gott darum und er wird Sie mit Energie erfüllen. Ich meine, wir sind alle körperliche Wesen. Wir alle unterliegen den Kräften des Fleisches, werden älter und müssen mit neuer Kraft erfüllt werden. Und mit Kraft gestärkt werden, mit Gottes Geist, wie wir es in dem einleitenden Ausschnitt gehört haben, den wir abgespielt haben, durch den Geist Gottes gestärkt werden. Gott wird das tun. Lesen Sie irgendwann die letzten Verse aus Jesaja 40. Das sind sehr ermutigende und inspirierende Verse darüber, was Gottes Geist für die Müden und Schwachen tun wird. Herr Armstrong war nur ein einzelner Mann und doch wissen diejenigen, die mit seinem Dienst vertraut sind, die wissen, wie es am Ende seines Lebens, seines körperlichen Lebens war, dass dort etwas Wundersames geschah. Es war der Geist Gottes, wie wir in Sacharja, Kapitel 4, lesen. Dies stammt aus etwas, das Herr Armstrong 1978 geschrieben hat. Er sagt, Gott habe mir durch erstaunliche Wunder gnädigerweise viele Antworten auf meine Gebete geschenkt. Aber niemals habe ich eine Antwort von Gott erhalten. Außer wenn ich ernsthaft von Herzen betete. Er sagt, ich habe nie erlebt, dass eine echte Antwort von Gott auf ein beiläufiges Routinegebet erfolgte. Beten die meisten Menschen jedoch nicht beiläufig, vielleicht aus Pflichtgefühl und ohne Empfindung oder Gefühl? Vielleicht macht dies deutlich, warum die meisten Menschen nie Antworten auf ihre Gebete erhalten haben. Er war ganz dabei. Er nahm Gottes Geist in sich auf. Er betete mit nachdrücklichem Eifer. Und es bewirkte viel. Es bewirkte viel für ihn, sein Leben, seine Ehe, seine Familie, seine Arbeit. Ich sollte sagen, Gottes Werk. Das Werk wuchs. In der Autobiografie wird das Wort Gebet ungefähr 200 Mal erwähnt. Ich meine, es ist ein wesentlicher roter Faden seiner Lebensgeschichte. Herr Armstrong war ein Mann Gottes. Er war ein Mann des Gebets. Er stand in ständigem Kontakt mit Gott. Und in der Autobiografie und seinen anderen Schriften gibt es so viele Beispiele dafür, dass man in einer kurzen Sendung oder einem kurzen Abschnitt wie diesem nur einige davon behandeln kann. Ein weiteres Beispiel, das mir in den Sinn kommt, ist jene doppelte Herausforderung, die er noch vor Beginn des Kirchenzeitalters, des Philadelphia-Zeitalters im Jahr 1933 erhielt. Herr Armstrong hatte 1926 seinen Sinn für die Wahrheit Gottes geöffnet, wurde 1927 bekehrt und getauft und während jener doppelten Herausforderung, ich möchte nicht die Zeit darauf verwenden, auf die Einzelheiten einzugehen, lernte er die Wahrheit kennen und begann im Gebet zu Gott zu schreien. Und als er gewissermaßen eine bittere Pille schlucken musste, weil er sein Leben bereuen musste, das im Widerspruch zu Gottes Gesetz stand, und das machte es, wie er erklärte, zu einer bitteren Pille. Aber es eröffnete auch den Weg zu dieser herrlichen Beziehung, die er zu seinem himmlischen Vater hatte. Und diese Beziehung, ich meine, man pflegt sie in einem Zwiegespräch, wie man es auch in einer Beziehung zu einem anderen Menschen tun würde, nur geschieht dies in erster Linie durch Bibelstudium und Gebet. Es gibt noch andere geistliche Mittel, die Gott uns gibt, aber Bibelstudium und Gebet, das ist dieses Zwiegespräch. Hier ist, was Herr Armstrong darüber geschrieben hat. Über seine frühen Jahre als bekehrtes Mitglied der Kirche Gottes sagt er, ich begann, alles in einem neuen und anderen Licht zu sehen. Warum sollte es eine schwierige und schmerzhafte Erfahrung gewesen sein, mich meinem Schöpfer und meinem Gott zu ergeben? Er spricht also über seine Reue in der Anfangszeit, als er zur Wahrheit bekehrt wurde. Hier sagt er, nun gelangte ich zu einer neuen Sicht des Lebens. Irgendwie begann ich, eine neue Gemeinschaft zu erkennen. Eine neue Gemeinschaft und Freundschaft waren in mein Leben getreten. Ich begann, mir eines Kontakts und einer Gemeinschaft mit Christus und mit Gott, dem Vater, bewusst zu werden. Und dann sagt er, wenn ich die Bibel las und studierte, sprach Gott zu mir. Gott sprach zu mir, und nun höre ich gern zu. Ich begann zu beten, und ich wusste, dass ich im Gebet mit Gott sprach. Ich war mit Gott noch nicht sehr vertraut. Aber man lernt einen anderen Menschen durch ständigen Kontakt und fortwährende Gespräche immer besser kennen. Hier lag also ein Fall vor, in dem er zu Beginn noch nicht sehr vertraut mit Gott war, aber einen guten Anfang gemacht hatte. Wenn man nur die Geschichte betrachtet, war es ein Anfang wie ein Senfkorn. Aber es wuchs und wuchs und wuchs, genau wie auch sein Gebetsleben und sein Gespräch mit Gott im Laufe der Jahre wuchsen. Ständiger Kontakt mit Gott. Und man kann um mehr als 50 Jahre vorspulen und sehen, wie das Werk am Ende seines Dienstes aussah. Es ist wirklich eine unglaubliche Geschichte, die in seiner Autobiografie und auch in Raising the Ruins erzählt wird. Wir haben dieses Werk vor vielen Jahren herausgegeben. Es gibt eine Fülle von Literatur, mit der wir Sie ausstatten könnten, wenn Sie dies weiter studieren möchten. Ich möchte Sie jedoch zurück zu dem Buch »Der neue Thron Davids« führen, in dem mein Vater sagt, Herrn Armstrongs Leben ist eines der Glanzlichter in der Geschichte der Menschheit. Es ist wirklich und wahrhaftig eines der herausragenden Ereignisse in der Geschichte der Menschheit. Ich meine, wenn man durch diese Gegend kommt, ist sie wunderschön. Doch während wir filmten, fragten die Leute, was hört ihr beim Filmen? Und wir sprechen einfach über die Geschichte und all das, was in dieser Gegend auf Herrn Armstrong zurückgeht. Wirklich und wahrhaftig sollte es hier Museen geben. Stattdessen sind viele der Orte, an denen er sich in jenen frühen Bibelkampagnen mit Menschen traf, nun einfach verschwunden. Oder es ist nur noch ein Teil davon übrig. Es gibt nicht viel, was man noch tatsächlich sehen kann, aber hier nahm alles seinen Anfang. Hier wurde das Senfkorn gesät. Im Jahr 1933 oder schon davor, zurückgehend bis zu seiner Bekehrung, begann das Werk nicht nur in Eugene, Oregon, sondern auch in Salem, Portland und so weiter. Mein Vater bezieht sich darauf, wenn er sagt, dass sein Leben, das Leben von Herrn Armstrong, eines der herausragenden Ereignisse in der Geschichte der Menschheit ist. Das ist eine großartige Aussage. Er fuhr fort zu sagen, dass Gott wirklich davon bewegt war, wie er seine Botschaft verkündete. Es bewegte ihn, wie er den Gebetsfelsen nutzte, um seinen Eifer wachzuhalten und sich immer wieder anzuspornen, Gottes Willen zu tun. Dort heißt es: Herr Armstrong wird nun für immer durch den Gebetsfelsen geehrt werden. Deshalb haben wir große Anstrengungen unternommen, den Felsen zu bekommen und nach Edmond, Oklahoma zu bringen. Und nun befindet er sich, wie gesagt, im Armstrong-Auditorium. Herr Armstrong führte ein derart kraftvolles Gebetsleben und wie gesagt, gibt es dafür eine Reihe von Beispielen. Abgesehen von Christus und Herrn Armstrong finden sie sich überall in der Bibel. Doch wann immer man eine solche Beziehung zu Gott hat, werden gute Dinge geschehen. Die Bibel spricht auch davon, die Wege dieser Welt aufzugeben, sich selbst zu verleugnen, sein Kreuz auf sich zu nehmen und in den Fußstapfen Christi zu folgen. Es ist also nicht so, als wäre es leicht. Es ist nicht einmal leicht, wirklich ein kraftvolles Gebetsleben zu führen. Man muss daran arbeiten. Man muss sein Herz dafür einsetzen. Man muss jeden Tag danach streben, genau wie Jesus, der sehr lange vor Tagesanbruch aufstand. So stellte er sicher, dass er an dieser wichtigsten Beziehung arbeitete. Es gibt ein weiteres Beispiel in der Autobiografie, das davon berichtet, wie entscheidend oder wichtig das Gebet für den Erfolg dieses Vorhabens war. In diesem Fall handelte es sich um eine Bibelvortragskampagne in Harrisburg, das, wie ich glaube, 20 oder 30 Meilen nördlich von hier liegt. Dort veranstalteten sie diese Bibelkampagne und Herr Armstrong arbeitete, glaube ich, zu jener Zeit mit Mitgliedern aus Sardis zusammen. Daher gab es viele unterschiedliche Meinungen und dergleichen, sogar Streit, wie ich glaube, innerhalb der Gemeinde. Und das berichtet er in der Autobiografie. Dort heißt es: Mehr und mehr wurde ich durch eine Macht, die größer war als ich, in den geistlichen Dienst hineingezogen. Obwohl ich auf dem Gebiet des Evangeliums noch unerfahren war, hatte ich erkannt, dass der Erfolg jeder Kampagne stärker von der Menge und dem Ernst der Gebete abhing, die hinter einer solchen Kampagne standen, als von der Redekunst oder Beredsamkeit des Redners. Und damals veranstaltete er diese Kampagnen gemeinsam mit dem Prediger aus Sardis. Oft dachten sie, wie sie wissen, dass es eher auf die Beredsamkeit und die Redekunst ankam. Und in diesen frühen Jahren lernte er. Er lernte, dass es auf die Beziehung zu Gott ankam. Es hing vom Gebet ab, von dem Gebet, das hinter der Kampagne stand. Er sagt: Eines wusste ich, wenn Gott darin war. Wenn ich lediglich ein Werkzeug war und Gott die Kampagne tatsächlich leitete, musste sie Früchte tragen. Hier gibt es so viele wertvolle Lektionen. Ich meine, wenn Gott nicht darin ist, wird sie keine Früchte hervorbringen. Und so hatte er diesen interessanten Vergleich, aus dem er tatsächlich lernte. Nun, sehen wir einmal, wenn ich es mit denen tue, die ihr Herz wirklich nicht in die Arbeit legen, bringt es keine Früchte hervor. Wenn ich es jedoch tue und mein Herz dabei ist und das Herz der Brüder dabei ist, dann bringt es Früchte hervor. Es bringt tatsächlich weitere Früchte hervor, wie es hier weiter heißt. Nun, an diesem Punkt forderte er die Brüder in Harrisburg heraus und sagte: Also gut, wenn wir diese Kampagne durchführen und wenn Sie wollen, dass ich sie durchführe, gut, aber wir werden alle beten. Wir werden eine Stunde am Tag beten, wenn Sie es glauben können. Das sagte er. Wenn jeder von Ihnen hier bei dieser Versammlung sich jetzt feierlich verpflichtet, jeden Tag nicht weniger als eine Stunde lang ernsthaft, glaubensvoll und beharrlich für den Erfolg dieser Versammlungen zu beten, dafür, dass Gott mir hilft und durch mich spricht. Dafür, dass Gott diejenigen, die er beruft und zieht, dazu bringt, daran teilzunehmen. Und dafür, dass Gott diejenigen, die er beruft, zur Einsicht bringt. Und wenn sie sich feierlich verpflichten, diese Gebetsstunde oder mehr täglich vom jetzigen Zeitpunkt bis zum letzten Abend der Versammlungen einzuhalten, dann werde ich diese Kampagne in Angriff nehmen. Ich werde sie durchführen. Und so stimmten sie zu. Ich muss die Geschichte nun etwas abkürzen. Aber sie stimmten zu, es zu tun. Und die Kampagne war erfolgreich. Außerdem begannen sie viel besser miteinander auszukommen. Stellen Sie sich das vor. Hier ist die Schlussfolgerung. Das werde ich aus jener Geschichte vorlesen. Wir hatten keine Scharen von Hunderten oder Tausenden, die zum Bekehrungsaltar strömten, aber Gott schenkte uns bei den Versammlungen 4 Menschen, die bekehrt wurden. Also kleine Anfänge, gerade einmal 4 Bekehrte. Allerdings. Wir wussten, dass das größte Gute, das bewirkt wurde, die geistliche Erweckung war, die infolge dieser täglich eine Stunde intensiven Gebets unter den Gemeindegeschwistern stattfand. Sie waren ein verändertes Volk. Sie waren glücklich. Sie standen Gott näher. Und das zeigte sich in ihrem Verhalten, ihren Gesprächen, ihrem Leben. Wirksames, inbrünstiges Gebet verändert sie zum Besseren. es unterstützt Gottes Werk, es hilft bei allem, es bringt Gott in ihr Leben. Es stellt sicher, dass sie gesegnet werden und glücklicher sein werden. Das sind Beispiele, denen Gott möchte, dass wir folgen. Die Sendung »Die Welt von morgen« begann bereits 1933. Der offizielle Beginn der Sendung »Die Welt von morgen« war dann im Januar 1934, als Herr Armstrong begann, jede Woche auf KOA in Eugene 30 Minuten lang zu senden, das nur etwa 8 oder 9 Kilometer hinter mir liegt. Doch davor, etwa 3 oder 4 Monate zuvor, gab es einen Sendeplatz, den jeder Prediger einfach übernehmen konnte. Ich glaube, es war Sonntagmorgens um 7.45 Uhr. Und der Radiosender sagte, wissen Sie, er ist verfügbar. Er steht jedem offen, der ihn haben möchte, nach dem Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst. Niemand wollte ihn, weil es zu früh war, wie Herr Armstrong sagte. Herr Armstrong dachte, nun, 7.45 Uhr, wenn der Sendeplatz kostenlos ist, greife ich gern zu. Das war seine erste Erfahrung mit Rundfunksendungen. Und sobald er sich darauf eingelassen hatte, dieser Mann des Gebets, wurde es sofort gesegnet. Und der Senderleiter konnte nicht glauben, wie groß die Resonanz war. Deshalb wandten sie sich dann wegen einer offiziellen Sendung an Herrn Armstrong. Er nahm das Angebot an. 1934, wie gesagt, begann die Klar und Wahr übrigens auf der Fischerfarm. Dort stand der alte Vervielfältigungsapparat, mit dem er die erste Ausgabe von der Klar und Wahr vervielfältigte. Das war im Bauernhaus der Familie Fischer, gleich hinter dem Hügel hinter mir. Alles begann wie ein Senfkorn. Alles begann und wurde auf wundersame Weise gesegnet. Einen letzten Abschnitt können wir noch in 1. Petrus 4, Vers 1 abschließen. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde aufgehört. Wir müssen uns mit derselben Gesinnung, mit demselben Geist wappnen, den auch Jesus hatte. Wir haben das Beispiel in Markus 1 erwähnt, wo er lange vor Tagesanbruch aufstand. Herr Armstrong sprach davon, dass dies seine tägliche Pilgerreise sei. Sie muss täglich stattfinden. Ein Zitat aus dem Buch »Die Briefe des Petrus«. Darin heißt es, dass die Tatsache, dass die Wiederkehr Christi so nahe ist, unser Verhalten verändern sollte. Weil Christus fast hier ist, müssen wir uns sehr um unser Gebetsleben kümmern. Beobachten Sie Ihr Gebetsleben sorgfältig und richten Sie Ihren Sinn auf die Wiederkehr Jesu Christi. Schließlich sagt er, bringen Sie Ihr Gebet in Ordnung. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeden Tag mit Gott sprechen und zu ihm durchdringen. Darin heißt es, beten Sie, bis Sie diese lebendige Hoffnung haben. Beten Sie sich Tag für Tag in diese lebendige Hoffnung hinein. Arbeiten Sie täglich daran. Arbeiten Sie täglich daran. Fordern Sie die kostenlosen Bücher an, die wir zu Beginn angeboten haben. Der neue Thron Davids. Ein Buch meines Vaters, sowie das Buch, das er über den Jakobusbrief geschrieben hat. Wir danken Ihnen, dass Sie bei der heutigen Sendung dabei waren und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.